Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Die Achillesferse der Energiewende. Wie finanzieren wir Batteriespeicher? Darüber wollen wir heute sprechen und damit ist ehrlich gesagt das Thema auch schon ziemlich gut umrissen. Denn die Finanzierung könnte wiederum die Achillesferse beim Aufbau der Batteriespeicher sein. Warum das so ist und welche Lösungsansätze es gibt, das wollen wir gleich besprechen. Und dafür habe ich mir natürlich wie immer geballte Kompetenz eingeladen. Ja, die Finanzierungsseite, die kennt kaum einer so gut wie Veit Saalfeld, Partner bei Norton Rose Fulbright und Experte für Projektfinanzierungen im Bereich erneuerbare Energien. Willkommen an Bord, Veit.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Sehr, sehr gerne. Ja, man braucht kein Fachmann zu sein, um zu wissen, dass der Energiemarkt stark von Regulierung geprägt ist. Und darum haben wir auch dafür einen Fachmann mit dabei. Dr. Valerian von Richthofen ist Partner bei Norton Rose im Bereich Energie und ich hatte ihn schon mal in einem Podcast mit Siemens Energy zu Gast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Valerian.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
Das freut mich auch und man kann durchaus mit zwei Anwälten einen wunderbaren Podcast machen. Aber noch besser wird es natürlich, wenn auch ein Spieler der Branche mitdiskutiert und den haben wir in Person von Thomas Antonioli. Wobei, Thomas ist von Haus aus eigentlich Banker, aber auch in der Finanzierung hat es ihn nach Stationen bei Dresdner Kleinwort und der Commerzbank bereits in Richtung Innovation gezogen, und zwar zu Creditec. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Zwischenzeitlich hat er als CFO von Grover den Pionier der Kreislaufwirtschaft bis zum Unicorn finanziert. Und seit fast 2 Jahren ist er nun Mitgründer und CFO von TerraOne. Und er versucht mit Batteriespeichern unser Stromnetz zu stabilisieren. Willkommen in der Runde, Thomas.
Herzlichen Dank. Freut mich, dabei zu sein.
Das geht uns auch so. Veit, ihr habt das Thema vorgeschlagen. Ja, außer dass man damit vermutlich gutes Geld verdienen kann. Was macht die Finanzierung der Energiewende zu einem juristisch spannenden Thema?
Ja, also spannend ist da vor allem der Aspekt für mich persönlich, dass wir regelmäßig ganz neue Asset-Klassen oder neue Assets finanzieren dürfen. Ja, wir verstehen Energiewende ein bisschen weiter, wo dann zum Beispiel auch EV-Charging dazugehört, was in den letzten Jahren kam. Jetzt kommt Batteriespeicher, mal gucken, was die nächste Asset-Klasse ist. Also es ist sehr bunt und abwechslungsreich und das macht mir da am meisten Freude, dass man da immer neue Herausforderungen hat und nicht so repetitives machen muss, ja.
Ja, das verstehe ich. Ich hatte eingangs gesagt, der Markt ist stark von Regulierung geprägt. Valerian, ich sag mal, kein Berufsanfänger hat jetzt das Karriereziel Regulierung. Was fasziniert dich daran so?
Das ist eine gute Frage. Also in der Tat ist es so, dass das Thema Regulierung und vor allem Energieregulierung im Studium, wenn man Jura studiert, kein Thema ist. Das ist etwas, das muss man sich sozusagen im Nachgang aneignen. Ich hatte da aber den ersten Bezug in der Tat schon im Studium im Rahmen eines Seminars. Und was fasziniert daran? Also die Schnittstelle bei Regulierung ist ja sehr spannend. Das ist ein Bereich, worüber reden wir? Wir reden über die Energiewende. Und warum braucht es da Regulierung? Naja, weil wir keinen funktionierenden Markt haben erstmal in dem Bereich. Sondern es gibt gewisse Ziele, die wir als Gesellschaft haben. Wir wollen Erneuerbare ausbauen beispielsweise. Wir wollen weg von den Konventionellen. Das kostet natürlich Geld. Wir reden über Netzwirtschaften, also über einen Bereich, in dem es gewisser staatlicher Maßnahmen unbedingt bedarf, damit das Ganze funktioniert und es im besten Fall natürlich auch nicht wahnsinnig teuer wird. Also da kommt das Thema Regulierung eigentlich her. Und das Faszinierende ist, dass man sich in dieser Schnittstelle Recht und Wirtschaft natürlich an der Stelle bewegt. Wenn man jetzt das Beispiel Netzregulierung zum Beispiel nimmt, Da guckt man sich auch als Jurist viele Themen an, die eher einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Da geht es um Fragen der Verzinsung beispielsweise. Da wird sich angeschaut, was haben die Netzbetreiber eigentlich an Kosten. Und genau in dem Kontext spielt natürlich auch das Batteriespeicher-Thema rein, weil Batteriespeicher eben als eine Asset-Klasse gesehen werden, die wir unbedingt brauchen, zusätzlich zu den Erneuerbaren, um eben diese Transformation zu schaffen, was ja eine große Aufgabe ist.
Ja, in der Tat. Ist ja auch eine große, ich würde sagen, gesellschaftliche Aufgabe, die wir da alle zusammen vor der Brust haben. Die einen müssen es irgendwie finanzieren und die anderen, die müssen es umsetzen. Und zu der Gruppe der anderen, Thomas, gehörst du? Lass uns erstmal so ein bisschen das Feld abstecken. Du hast dich mit deinem Unternehmen auf Batteriespeicher fokussiert. Warum brauchen wir die für die Energiewende?
Es ist ja so, dass wir in Deutschland über die letzten 20 Jahre bereits massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung investiert haben, sprich PV und Wind. Hauptsächlich Biomasse auch teilweise, aber der Großteil in PV und Wind. Und diese Erzeugungsquellen sind einerseits super, weil sie kein CO2 emittieren und ohne praktisch zu null grenzvariablen Kosten den Strom dann erzeugen, wenn sie mal gebaut sind. Andererseits ist es so, was ja auch viel diskutiert wird, dass die Erzeugung häufig nicht mit dem Verbrauch übereinander liegt, ja, und dann zeitlicher Versatz besteht und es heutzutage häufig auch so ist, dass tatsächlich zu viel erneuerbare Energie erzeugt wird. Gerade jetzt im Sommer in den Mittagsstunden wird viel mehr Solarenergie erzeugt, als abgenommen werden kann, was zu massiver Volatilität in den Börsenstrompreisen führt, häufig auch zu negativen Preisen. Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir in Deutschland fast 500 Stunden negativen Strompreisen, was dann wiederum auch für die Betreiber von erneuerbaren Erzeugungsanlagen zum Problem wird. Und genau hier setzen wir mit unseren Speichern an, ja, die letztendlich den Puffer bilden, um vereinfacht gesprochen zur Mittagszeit die überschüssige erneuerbare Energie einzuspeichern und dann in den Abendstunden gibt es eigentlich mal so den Peak im Verbrauch zwischen 18 und 21 Uhr, wo derzeit die Gaskraftwerke angeschlossen werden, um den Bedarf abzudecken, dass man dort entsprechend einen Teil dieser zusätzlichen Nachfrage mit erneuerbarer Energie abdeckt, die zwischenzeitlich in einem Speicher abgespeichert wurde. Das machen wir bei Terra One. Da gibt es auch andere Anbieter, die sich dem sozusagen verschrieben haben, den Speicherausbau in Deutschland voranzutreiben. Und da besteht ein massiver Nachholbedarf, weil eben, wie gesagt, seit 20 Jahren schon die Erzeugung ausgebaut wurde und Speicher jetzt eigentlich erst seit, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell sind. Einfach dadurch, dass die Anlagen, die Batteriespeicher selbst deutlich günstiger geworden sind und deutlich haltbarer. Und so kann man jetzt auf Basis der Volatilität, die man im Strommarkt sieht, dort sehr, kann man sagen, sehr profitable Projekte mitbauen und betreiben.
Okay, das musst du jetzt mal ein bisschen näher erklären. Wir haben verstanden, für die Energiewende sind die Batteriespeicher unabkömmlich. Das heißt nicht immer, dass man mit sowas auch tatsächlich Geld verdienen kann. Wie tut ihr das? Und wie wird ansonsten im Markt Geld verdient?
Terra One deckt letztendlich die Wertschöpfungskette der Speicherbranche ab von Anfang bis Ende. Das heißt von der Projektierung. Sprich, wir haben Flächenakquisiteure, wir kümmern uns um Baugenehmigungen, Netzanschlüsse, alles, was man braucht, um ein baureifes Projekt zu erstellen. Dann stellen wir dir selbst die Finanzierung auf, bringen eigenes Eigenkapital, besorgen dann eine Projektfinanzierung, beauftragen einen externen Errichter, kaufen die Anlagen ein und dann wird die Anlage errichtet. Wenn sie in Betrieb geht, vermarkten wir sie selbst mit unserer selbstentwickelten, KI-gesteuerten Stromhandelssoftware über die verschiedenen Märkte, die für Batteriespeicher sagen bedienbar sind und erzielen damit dann über die Laufzeit des Projektes, das können sagen, ungefähr 15 Jahre mit einem Batteriesatz, insgesamt macht man dann meistens ein Repowering, also 30 bis 40 Jahre, läuft dann dieses Speicherprojekt.
Wie hoch ist denn da die Erlössicherheit bei den Projekten, die ihr betreibt?
Also wir betreiben die Projekte, die wir bisher umsetzen, im sogenannten Merchant-Modus. Das heißt, wir optimieren die im Viertelstundentakt über die verschiedenen Erlösquellen. Also das spricht, das ist einerseits der Intraday-Handel, sprich an der Strombörse Strom kaufen, verkaufen. Aber auch eine wichtige Erlösquelle ist die sogenannte Regelenergie. Das sind Dienst, sozusagen Leistungen, die die Netzstabilität unterstützen und die von den Übertragungsnetzbetreibern eingekauft werden. Und man entscheidet sich praktisch bei uns, der Algorithmus entscheidet dann Viertelstunden genau, welcher Markt ist jetzt für die Batterie in den nächsten 15 Minuten derjenige, der am attraktivsten ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich, und sagen, platziert entsprechende Orders oder nimmt an Auktionen teil. Dadurch hat man jetzt, man hat keinen kontrahierten Umsatz. Das ist immer das Thema, was man zum Beispiel bei erneuerbaren Erzeugungsanlagen unter dem EEG-Gesetz lange Zeit hatte, dass man eine garantierte Einspeisevergütung hatte und dann letztendlich nur das Volumenrisiko hatte, wie lange scheint denn die Sonne oder wie viel sozusagen in einem bestimmten Zeitraum. Aber alles, was ich produziere, kann ich zu einem sicheren Preis abgeben. Das ist bei Batterien nicht so in diesem Merchant-Modus. Ja, dann erlöst man, was man tatsächlich am Markt erreichen kann. Und das ist in der Regel derzeit auskömmlich. Aber es ist nicht so, dass man jetzt garantieren kann, die nächsten 10 Jahre werden wir jedes Jahr x Euro verdienen.
Okay, das ist vermutlich ja aus Sicht der Finanzierer dann immer so ein bisschen riskant. So, wollen wir uns mal angucken, vielleicht, was es für andere Erlösströme gibt. Ich habe so ein bisschen ja auch vorab recherchiert, habe gesehen, dass jüngst ein israelischer Betreiber, glaube ich, das Projekt Stendal ins Leben gerufen hat, dafür immerhin eine Finanzierung über 86,5 Millionen Euro erhalten hat. Das Erlösmodell dafür nennt sich Tolling. Vielleicht, Veit, kannst du das gerade mal ein bisschen erklären, was verbirgt sich dahinter und welche anderen Erlösmodelle siehst du ansonsten noch im Markt? Und dann können wir vielleicht mit Thomas nochmal drüber sprechen, warum er das eine macht oder das andere auch nicht so gerne macht.
Ja, gerne. Also das Tolling, das hört sich jetzt sehr abgefahren an, ist aber letztlich eine ganz einfache Angelegenheit. Da verpachtet jemand einfach seinen Batteriespeicher an, ich sag mal, eine große Utility-Netzbetreiber oder der Energieversorger oder sowas. Und der betreibt da den Energiespeicher unter diesem Agreement und trägt dann mehr oder weniger auch das Risiko, wie er da am Markt mithandelt oder wie er ihn halt einsetzt für seine Zwecke und zahlt dann ähnlich wie bei einem Pachtvertrag eben dann eine mehr oder weniger fixe Vergütung über eine vereinbarte Laufzeit. So im Detail ist das ein bisschen schwieriger an das in der Vertrag, weil man da eben da sehr genau regeln muss, wie die Batterie genutzt wird, dass die halt auch ihre Werthaltigkeit über die Zeit behält. Aber, und da kommt jetzt dann gleich sozusagen ein kleines Carve-out rein, das ist weder sehr etabliert derzeit am Markt, noch ist es sozusagen für alle Akteure interessant. Ja, zum einen sind die oftmals angebotenen Laufzeiten dieser Tolling Agreements sehr kurz, also oftmals werden da 3 Jahre vorgeschlagen. Das deckt sich dann nicht mit dem Lebenszyklus der Batterie, den Thomas gerade mit 15 Jahren mal veranschlagt hat. Und da kneift sich dann auch bei der Finanzierungsseite, wenn die dann halt auch eine Projektfinanzierung über 7, 9, 12 Jahre rauslegen sollen, sind die mit so einem Vertrag dann auch nicht so ganz zufrieden, weil sie dann nicht über die Laufzeit eine sichere Vergütung haben. Ja, insofern sind diese Tolling Agreements jetzt noch nicht so weit, dass sie das, ich sag mal so, das Bedürfnis der Banken decken, da einen ständigen, langanhaltenden, gleichbleibenden Cashflow zu generieren. Ja, so und umgekehrt, aber das kann Thomas, glaube ich, gleich selber viel besser erklären, ist auch jetzt für viele der Entwickler das keine wirkliche interessante Lösung, weil durch diese Tolling Agreements natürlich nicht nur das Risiko beim Betreiber liegt, sondern natürlich auch das Upside-Potential, Geld zu verdienen. Also die Rendite ist dann sehr reduziert. Und so gibt es also auch bei den Entwicklern dieser Batteriespeicher auch nicht so ein großes Interesse an den Tolling Agreements. Aber Thomas, sag's am besten selber, wie ihr da drauf guckt und wie ihr eigentlich die alternativen Revenue Streams, die ihr durch euer Merchant kreiert, seht und dass die eigentlich dem Tolling zumindest gleichstehen, wenn nicht sogar besser sind. Einzig allein die Sicherheit ist halt nicht so garantiert über eine lange Laufzeit.
Ja, ja, wir sehen das so, man kann letztendlich im Strommarkt, dann im Stromhandel, an der Strombörse gibt es verschiedene Formen, wie Strom gehandelt wird. Es gibt einmal den Intraday-Handel, wo sagen viertelstundenweise praktisch Futures gehandelt werden, ja, die über einen Zeitraum von 2 Tagen vor dem jeweiligen Zeitpunkt gehandelt werden und in der Zeit deutlich auch unterschiedliche Preise haben. Und da ist es, sagen dann die Krux, den Strom für die bestimmte Viertelstunde zum besten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Zusätzlich gibt es aber auch eine sogenannte Day-Ahead-Auktion und auch Intraday-Auktion, wo eigentlich derzeit noch der Großteil des Stromes gehandelt wird, wo eben am Vortag gesagt wird, für heute Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr biete ich Strom an für X-Preis. Und dann gibt es eine sogenannte Merit-Order und die teuerste Megawattstunde, die angeboten wird, die gerade die Nachfrage befriedigt, setzt den Preis für alle. Und dieser Preis nach der Merit-Order in der Auktion zwischen den sagen Mittagsstunden und den Abendstunden, da ist sozusagen ein Spread, den man sehr einfach erzielen kann. Ja, auch ohne ausgeklügelte KI und so weiter könnte man eigentlich immer mit einem Speicher am Vortag sagen, ich kaufe mittags ein und verkaufe am Abend. Und dann würde man einen Spread von ungefähr 90.000 Euro pro Megawatt im Jahr, also Umsatz, erzielen. Wenn man ein Tolling abschließt für sagen wir mal 7 Jahre, kann man derzeit ungefähr, sagen wir mal, 100, 110.000 Euro pro Megawatt pro Jahr bekommen. Das Beispiel, was du erwähnt hattest eingangs, da wurden 125.000 Euro pro Megawattstunde, glaube ich, angekündigt. Muss man immer schauen, was da, wie da die Regeln jeweils sind. Aber was wir in unserer eigenen Optimierung erzielen, ist ungefähr das Doppelte davon. Also sprich irgendwo zwischen 200 und 300.000 Euro pro Megawatt pro Jahr. Das heißt, da ist eine enorme, sozusagen für diese Sicherheit der kontrahierten Umsätze würden wir letztendlich auf 50% des Erwartungswertes verzichten. Ja, und das hat natürlich ganz massive Einflüsse auf die Projekt- und insbesondere die Equity-IRRs. Und da muss man sich dann ganz genau überlegen, ob die Finanzierung wirklich so viel günstiger und besser wird dadurch, dass man diese Sicherheit hat oder anbieten kann, dass es sich lohnt, auf einen derartigen Anteil des Umsatzes zu verzichten.
Okay, also ich versuche erstmal ein Zwischenfazit zu ziehen. Es gibt zwei mögliche Ansätze. Das eine ist ein klar marktbasierter Ansatz, mit dem lässt sich mehr verdienen. Es gibt aber für die Finanzierer weniger Sicherheit. Der andere hat eine feste Abnahmevergütung. Das senkt die Rendite der Betreiber, ist aber für die Finanzierer natürlich ganz schön. So, jetzt gibt es ja, Valerian, grundsätzlich noch einen dritten Weg. Wir diskutieren ja viel darüber, dass Kapazität eben auch verfügbar sein muss, dann, wenn man sie braucht. Da reden wir über Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Atomkraftwerke, noch und nöcher. Batterien könnten das ja im Prinzip auch zur Verfügung stellen. Dafür könnte man ja auch Geld zahlen, oder? Dafür, dass jemand da ist und sagt, also wenn es gebraucht wird, ich hätte da was. Ist das regulatorisch bei uns so vorgesehen?
Also das ist aktuell noch nicht so vorgesehen in Deutschland. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Wenn man beispielsweise in Richtung UK guckt, die haben seit geraumer Zeit einen sogenannten Kapazitätsmarkt, auch für Batteriespeicher, wo man eben als Betreiber eine Prämie bekommen kann dafür, dass man Kapazität vorhält. Das macht möglicherweise auch im deutschen Markt Sinn. Das ist am Ende eine politische Diskussion, ob man eben hier weitere Erlösmöglichkeiten schafft. Die Diskussion ist aus meiner Sicht in vollem Gange. Es ist noch nicht abgeschlossen. In der Tendenz ist mein Eindruck so ein bisschen, dass die Politik das nicht unbedingt priorisiert. Es gibt die Diskussion natürlich an anderer Stelle, das hast du gerade gesagt, mit Blick auf andere Kraftwerke. Wir haben die große Diskussion, in welchem Umfang jetzt auch Gaskraftwerke zum Beispiel ausgeschrieben. Da ist natürlich auch die Frage, bekommen die am Ende des Tages nur Geld für den Strom, den sie tatsächlich produzieren, also für die Arbeit, oder wird möglicherweise auch die Leistung als solche vergütet? Und ich weiß nicht, ob es dann richtig oder falsch gibt. Es sind verschiedene Ansätze an der Stelle. Spannend ist natürlich, entwickelt sich das weiter. Aus Sicht der Batteriespeicherbranche ist es natürlich schon so, dass man ein gewisses Interesse daran hat, dass auch Kapazität vergütet wird. Wurde ja eingangs schon erwähnt, dass das momentan es eher so ist, dass die Arbeit vergütet wird, dass die also full immersion, wie man sagt, am Markt unterwegs sind, die Batteriespeicher. Insofern werden wir sehen, wie sich das Ganze noch über dieses Jahr, das nächste Jahr, würde ich sagen, entwickelt.
Ich glaube, es gibt da den schönen Begriff der Netzdienlichkeit. Sind die Batteriespeicher netzdienlich?
Ja, das ist in der Tat ein Thema, was diskutiert wird. Und da ist die Frage, wie man fragt, dann kann die Antwort sehr unterschiedlich ausfallen, die man bekommt. Also aus Sicht der Netzbetreiber ist es, glaube ich, ein ambivalentes Thema. Also Batteriespeicher haben ja die Fähigkeit, eben ein- und auszuspeisen. Es ist die Frage, wann tun sie was und harmoniert das sozusagen mit den Bedürfnissen im Netz. Wir haben bei Strom ganz grundsätzlich das Thema, dass man die Erzeugung und die Last, also die Nachfrage an Strom, immer in jeder Viertelstunde im Ausgleich halten muss. Also das ist ein bisschen so, als ob der Bäcker seine Brötchen genau in dem Moment eigentlich in den Tresen legt, wo auch Leute kommen und sie kaufen. Und das ist ja die große Herausforderung, wo auch Batteriespeicher eben eine wichtige Aufgabe leisten können und insofern netzdienlich sein können, indem sie zu Zeiten, wo zum Beispiel eine große PV-Erzeugung im Netz ist, aber eine geringe Last, sozusagen auch Strom aus dem Netz ziehen, geladen werden und insofern dann eben einen Beitrag zur Stabilität leisten. Die spannende Frage ist natürlich, harmoniert das mit den Erlösmöglichkeiten, auch mit Börsenstrompreisen? Hat ein Betreiber von einem Batteriespeicher Interesse daran, seinen Batteriespeicher genauso zu fahren, wie sich das Netzbetreiber vorstellt? Und da kommen dann so ein bisschen die Probleme. Das ist nicht zwingend so. Also in der Theorie kann man natürlich sagen, dass Strom vielleicht günstig ist in dem Moment, wo ganz viel Strom aus Erneuerbaren erzeugt wird, es also eine Überkapazität an Strom gibt. Das hat einen preissenkenden Effekt im Prinzip, wenn dann sozusagen Angebot hochgeht, ohne dass die Nachfrage entsprechend nachzieht. In der Praxis ist es aber dann so, dass man regionale Unterschiede hat, die nicht unbedingt in diesen Börsenstrompreisniveaus wiedergespiegelt werden. Es gibt zum Beispiel Situationen, dass man in Norddeutschland eine hohe Erzeugung hat, aber die Last zum Beispiel eher im Süden ist und wir nicht an dem Punkt sind, wo jetzt die Netze so weit ausgebaut sind, dass das ohne Probleme transportiert werden kann. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ich einen Batteriespeicher in der sogenannten Regelleistung vermarkten will, also Ausgleichsenergie. erbringen will. Das wurde auch schon mal angerissen in unserer Diskussion vorher. Und diese Ausgleichsenergie aber von den sogenannten Übertragungsnetzbetreibern angefragt wird. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Die Batteriespeicher selber aber nicht im Übertragungsnetz, also im Höchstspannungsnetz angeschlossen sind, sondern zum Beispiel irgendwo im Verteilnetz auf einer niedrigeren Spannungsebene. Dort sagt der Netzbetreiber, aber kann ich das gerade nicht gebrauchen, dass du deinen Batteriespeicher in Regelleistung vermarktest, weil zum Beispiel eben PV-Erzeugung gerade stattfindet und deswegen eine zusätzliche Ausspeisung von Strom eigentlich nicht hilft, um das Netz stabil zu halten. Das kollidiert aber eben mit dieser Anfrage des Übertragungsnetzbetreibers, der sich nicht sozusagen das einzelne Verteilnetz anguckt, regional in Deutschland, sondern auf eine viel größere Karte sozusagen schaut, nämlich die sogenannte Regelzone. Also da gibt es dann Konflikte, wo eben der eine sagt, das ist nicht netzdienlich, der andere sagt, das ist netzdienlich, der dritte sagt, ich möchte damit Geld verdienen, unabhängig davon, ob es netzdienlich ist. Und das sind so im Prinzip die Konflikte, die wir sehen aktuell.
Wie schaut ihr denn da drauf, Thomas? Ihr tretet ja damit an, ein Problemlöser zu sein und nicht im Netz noch mehr Probleme zu schaffen, als wir ohnehin schon haben.
Also es gibt da verschiedene Aspekte bei dieser Frage. Zum einen muss natürlich der Netzbetreiber, dessen Hauptaufgabe ist, das Licht anzuhalten. Ja, das heißt, bei allen Analysen und Planungen wird immer vom Worst Case ausgegangen, sprich der Speicher speist genau dann ins Netz ein, wenn sowieso schon zu viel Solarstrom da ist. Das wird deutschlandweit sagen, auf nationaler Ebene nicht der Fall sein, weil wir uns natürlich marktgetrieben verhalten und in der vom Markt dienlich arbeiten. Und das wird im Großteil der Fälle auch mit der Netzdienlichkeit übereinander liegen. Ja, ich würde mal sagen, in 95-98% der Fälle. Es gibt diese Sonderfälle, die Valerian gerade erwähnte, wenn jetzt eben in einem bestimmten Verteilnetz gerade eine andere Situation ist. Und ich vermute, das ist eher, ohne Zahlen zu haben, das ist eher selten, sondern das größere Problem, was da reinspielt, ist eben diese Nord-Süd-Aufteilung der erneuerbaren Erzeugung, die man rein sozusagen nach Marktarchitektur wahrscheinlich am besten mit Strompreiszonen regeln würde, die aber politisch nicht gewollt sind. Und dadurch kann es eben sein, dass, obwohl deutschlandweit der Strompreis sehr niedrig ist, in einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel Süden, weil im Norden gibt es ganz viel Wind und der deutschlandweite Strompreis ist niedrig. Im Süden gibt es aber keinen, die Sonne scheint nicht und der Strom kann nicht von Norden nach Süden geleitet werden. Also gibt es im Süden keinen Strom und wenn dann die Batterie auch noch anfängt zu laden, dann führt es dort zur Verwerfung. Das könnte man mit solchen Strompreiszonen regeln, die sind nicht gewollt und dadurch kann es sein, dass ein Speicher in kleinen Zeiteinheiten mal nicht netzdienlich arbeitet. Das ist aber eher aus meiner Sicht eher ein regulatorisches oder politisches Thema, für das man nicht den Speicher verantwortlich machen sollte.
Aber es hat natürlich Auswirkungen auf euch. Also wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, man könnte regeln, man müsste vielleicht auch hier und dort regeln. Das Einzige, was sicher ist, es wird weiterhin geregelt. Das heißt, die Regulierung verändert sich. Was heißt das denn, Thomas, für euer Geschäft? Wie viel Unsicherheit bringt das rein?
Derzeit so, dass sehr viele verschiedene Sachen in Bewegung sind. Also einmal geht es um diese ganze Netzentgeltthematik. Also sprich einmal gibt es so einen Upfront Anschlusskosten, die man zahlen muss als Speicher, derzeit sogenannte Baukostenzuschüsse, die derzeit sagen, von jedem der 800 verschiedenen Netzbetreiber in Deutschland nach einer von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Formel, aber mit eigenen Werten berechnet werden. Das heißt, man kann da von 30.000 Euro pro Megawatt Anschlussleistung bis zu 150.000 Euro pro Megawatt Anschlussleistung eine sozusagen die breite Spannbandbreite haben. Und das ist das, da war jetzt gerade ein BGH-Verfahren zu anhängig, das wurde noch nicht entschieden. Dann gibt es die Netzentgelte, die man für den Fluss, also Einspeisung oder Ausspeisung, zahlen müsste. Davon sind Speicher befreit bis zum Sommer 2029 derzeit über ein Bundesgesetz. Das läuft dann aus. Es ist noch nicht klar, was danach kommt. Das führt bei uns derzeit schon zu Investitionsunsicherheit für Projekte, die um diesen Zeitraum ans Netz gehen würden, weil man nicht genau weiß, was danach kommt, wenn sagen normale Netzentgelte wie für, sagen wir mal, Privat- oder geschäftliche Verbraucher anfallen würden, dann würde das die Profitabilität der Speicher doch ganz erheblich einschränken. Und dann gibt es auch Bewegungen im Baugesetz. Sind Speicher privilegiert? Darf man im Außenbereich bauen? Da gab es verschiedene Punkte zu im Koalitionsvertrag. Also derzeit bewegen wir uns. Ich würde sagen, derzeit ist die Regulierung eigentlich sagen für uns als Speichererrichter, Betreiber akzeptabel. Ja, könnte immer noch besser sein. Aber es ist so, dass sich die Projekte, die jetzt gebaut werden, rechnen. Es sind aber verschiedene, sagen, sowohl in positiver als auch in negativer Richtung irgendwo Sachen in der Diskussion, die unseren Business Case verändern können. Und es wäre da aus unserer Sicht in Anbetracht der Wichtigkeit des Speicheraufbaus ganz elementar, dass da eine Rechtssicherheit für Investitionen geschaffen wird, kurz vor, sagen, möglichst zügig.
Also das verstehe ich aus eurer Sicht natürlich absolut. Sicherheit ist auch ein gutes Stichwort, Veit, um dann mal auf die Finanzierer umzuschwenken. die am Ende ja genau das brauchen und suchen. Also jetzt haben wir in diesen 25 Minuten, die wir darüber sprechen, glaube ich, schon gesehen, das ist ein erstens ziemlich komplexes Thema und zweitens ist es ein Thema im Plus. So, jetzt sind die Finanzierung, um die es hier geht, ja jetzt nicht irgendwelche BAW-Linien, sondern wir reden über idealerweise sehr langfristige Finanzierung. Also sag mir als erstes mal, gibt es überhaupt eine größere Anzahl von Finanzierern, die dieses Thema versteht und die Risiken angemessen einschätzen kann?
Also ich sag mal so, es ist ein sehr beliebtes Thema. Und wenn wir da auf Konferenzen sind und mit Leuten sprechen, ist das Interesse groß daran. Ja. Es ist aber in der Tat so, da, ich sag mal so, Batteriespeicher jetzt eine Asset-Klasse ist, die vielleicht, also vor 10 Jahren gab es da schon mal so einen Markt und da sind Projekte gemacht worden, dann war lange Pause und jetzt kommt es seit ein paar Jahren wieder. Und da sind, glaube ich, noch nicht alle haben sich mit dem Thema so angefreundet, dass sie das verstehen oder aber, ich sag mal so, sich darauf eingelassen haben, wie eben Batteriespeicher funktionieren, dass es eben keine erneuerbaren Energien sind, wo ich da eine Einspeisevergütung hatte, muss man ja auch sagen, ja, 20 Jahre fest, sondern ich muss an so Projekte anders rangehen. So. Und ich muss dann als Finanzierer in der Lage sein, den Merchant Case zu bewerten. Ja, Thomas hat ja sehr anschaulich erklärt, dass der wesentlich besser ist als jede andere Lösung. Und grundsätzlich muss es ja auch im Interesse der Bank sein, dass man versucht, maximal Profite zu erlösen mit so einem Batteriespeicher. Und dann bleibt ja auch für den Finanzierer genug übrig. Aber es sind noch wenig Kreditinstitute da draußen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und diesem Merchant, diesem kommerziellen Ansatz folgen, dass man damit Geld verdienen kann, ohne eben eine lange festgelegte, festkontrahierte Vergütung wie unter diesen Tolling Agreements, ja, sondern dass eben der Merchant Risk geht. Wenn ich jetzt wieder mal auf die erneuerbaren Energien gucke, da gibt es auch viele Projekte, die heutzutage fully merchant gemacht werden. Da gehen nicht nur Banken mit, sondern auch schon so institutionelle Anleger geben da Fremdkapital rein. Also wenn die Erfahrung und das Vertrauen da ist, dann glaube ich, funktioniert das. Da fehlt es vielleicht noch so ein bisschen und deshalb sind da die Finanzierer in Deutschland noch so ein bisschen rar gesät, die da eine Projektfinanzierung reingehen auf den Fully Merchant Ansatz, den Thomas erklärt hat und da auch sehen, dass da genug Geld verdient wird. Und du hast gesagt, langfristige Finanzierung, ja, die Horizonte sind aber jetzt ja auch nicht 50 Jahre wie eine Autobahn oder sowas da drauf, sondern es sind in der Regel weniger als 10 Jahre, auf die wir gucken. Und wenn wir uns jetzt mal gucken, wie sich der Energiemarkt verschoben hat, also die letzten Jahre, also es ist, glaube ich, absehbar so, dass es auch in den nächsten 10 Jahren so sein wird, dass wir mittags aus erneuerbaren Energien viel Strom produzieren, dass wir abends wieder verkaufen können an Abnehmer, weil da eben halt keine erneuerbaren Energien produziert werden. Und da wird sich auch so schnell nichts ändern im Markt. Also das Risiko, dass dieses Geschäftsmodell, was Thomas skizziert hat, in 2-3 Jahren nicht mehr funktioniert, ist jetzt eigentlich nicht existent. Ja? Also auf so einen Finanzierungshorizont kann man in Anführungszeichen das Risiko schon mitgehen. Man muss es aber wollen. Und man muss natürlich auch sehen, dass viele Banken natürlich sehr erfolgreich einfach erneuerbare Energien bislang finanzieren und das auch gerne weitermachen. Und dann natürlich jetzt da auf der Seite überhaupt kein Druck besteht, sich neuen Asset-Klassen zu öffnen. Da ist eher sozusagen der Wunsch, glaube ich, bei den Entwicklern und Betreibern zu sagen, also guck mal, wir haben hier ein gutes Produkt, mit dem man gut Geld verdienen kann und das könntet ihr auch gut finanzieren und könntet auch viel Zinsen nehmen, weil es das Projekt hergibt. Aber da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Appetit oder der letzte Schubs in den Markt rein, dass da ein bisschen Bewegung hinzukommt. Ja.
Also zu dem von mir eingangs zitierten Projekt in Stendal gibt es ja auch ein Interview mit der finanzierenden Bank, die da schon sehr klar sagt, also ohne gesicherte Einnahmeströme möchten wir eigentlich nicht finanzieren. Gibt es andere, die das trotzdem tun? Und aus welchen Ecken kommen die?
Ja, also wir sehen Banken, die sich für Projekte interessieren und die auch finanzieren, ohne dass es sozusagen eine feste Einnahmevergütung über die Laufzeit gibt. Das sind aber dann halt Institute, die sich dann schon mit dem Markt wohlfühlen und genau diesen kommerziellen Ansatz, den Merchant-Ansatz sehen, verstehen und auch glauben, dass sich der rechnet über ihre Laufzeit. Das ist aber nach wie vor eine kleine Gruppe, ja, mit den meisten Banken, mit denen wir reden, die sehen das genauso wie die finanzierende Bank von dem angesprochenen Projekt. Die sagen, wir möchten da eine Sicherheit haben über unsere Laufzeit, eine feste Einnahmevergütung, dass wir sicher sind, wir kriegen da Zins und Tilgung bezahlt. Ich sag mal, bei den erneuerbaren Energien vor ein paar Jahrzehnten haben wir genauso angefangen. Da hat sich der Markt jetzt weiterentwickelt. Da hat man jetzt so viel Erfahrung, dass man jetzt eben halt solche Sachen besser berechnen kann und sagt, ich brauche keine feste Einspeisevergütung mehr. Ich kann das trotzdem vorhersehen, dass der mein Geld mir wieder zurückbezahlt als Bank. Es wäre zu hoffen, dass wir da im Bereich der Batteriespeicher auch möglichst schnell hinkommen, dass sich da ein paar mehr Kreditinstitute ja, ich will jetzt nicht sagen, auf das Risiko einlassen, aber das Risikoprofil bestehen, verstehen, es einschätzen können, bepreisen können und sagen so, ja, ich finanziere sowas, na, gegen einen angemessenen Zinssatz. Na.
Thomas?
Ja, also wir haben bisher schon mehrere Projekte im Merchant-Umsatzmodell finanzieren können mit deutschen Banken, sehen da auch wachsendes Interesse und wollen das eigentlich auch aufbauen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Education-Prozess, der da Stück für Stück kommt. Man sieht in Großbritannien, wo der Batteriemarkt deutlich schon länger besteht, werden immer mehr und größere Projekte einfach Merchant finanziert. Und in Deutschland ist es derzeit noch, sind wir in einem Entwicklungsstadium, wo sich die Finanzierer erstmal daran gewöhnen müssen und ein bisschen Erfahrung vielleicht mit den ersten Projekten sammeln müssen, sehen, dass das auch funktioniert, weil es ja letztendlich so ist, dass selbst in einem relativ harten Downside-Szenario im Merchant-Modus man immer noch genauso gut dasteht wie im Tolling. Und das ist ein Prozess, an dem wir aktiv mitarbeiten, ja, um dort die Finanzierbarkeit zu erhöhen. Es ist aus unserer Sicht eine extrem attraktive Asset-Klasse, auch für Finanzierer und Banken, auch für Infrastrukturfonds auf der Eigenkapitalseite, gerade im Vergleich zu jetzt auch PV und Wind, wo die Margen in den letzten Jahren nach unserem Verständnis sich reduziert haben, sind Speicher jetzt sozusagen eine neue Asset-Klasse, die sich gerade entwickelt und jetzt Volumen aufbaut. Und ich denke, dass da nach und nach auch sich die verschiedenen Kreise, Investoren, Finanziererkreise dafür öffnen werden.
Wie sehen denn, Veit, da typische Finanzierungsstrukturen aus? Also grundsätzlich habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann das Projekt finanzieren oder ich kann auch das Unternehmen finanzieren. Gehen wir vielleicht erstmal auf die klassische Projektfinanzierung. Kennen wir tatsächlich von den erneuerbaren Energien, kennen wir auch aus anderen Infrastrukturprojekten. Gibt es da Besonderheiten?
Ja, es ist sehr, sehr ähnlich wie die Projektfinanzierung von Infrastruktur oder erneuerbare Energien. Es gibt so Eigenheiten, es soll non-recourse sein, man kriegt Sicherheiten über alles, man hat halt die üblichen Covenant Debt Service und dann eben halt so ein EKFK-Verhältnis. Also so die Grundstruktur ist da sehr ähnlich. Die besondere Herausforderung ist vielleicht bei den Batteriespeichern momentan, was wir auch früher bei Solar hatten. Die Batteriespeicher werden stark nachgefragt im Moment und die Produktion hinkt etwas hinterher. Das heißt also, im Moment können die Hersteller, wobei man sagen muss, der Markt ist da stark im Wandel begriffen und da passiert wahnsinnig viel, hohe Anzahlungen fordern. Und das ist also ein bisschen Herausforderung. Wer leistet denn die Anzahlung bei der Bestellung der Batterien? Ja, da muss man immer gucken. So, die Banken wollen es da noch nicht so geben. Wer springt da sonst ein? So, das ist da vielleicht eine Besonderheit. Ja, und eben halt die andere Besonderheit, die haben wir schon lange besprochen. Wir haben, wenn wir das Fully Merchant machen, wir haben halt nicht diesen stabilen Cashflow, den viele aus einer Infrastruktur oder erneuerbaren Energienfinanzierung aus der Vergangenheit gewöhnt waren. Ich sag waren, weil es hat sich jetzt gerade auch bei den erneuerbaren Energien ja ziemlich gedreht. Diese 20 Jahre fixe Einspeisevergütung aus den Anfangsjahren gibt es da ja auch nicht mehr. Man muss sich da ja auch mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. Aber alles in allem, eine sehr klassische Projektfinanzierung kann man da durchaus machen. Und das ist auch das, was wir sehr oft sehen im Markt, dass es so finanziert wird. Ja. Weil es gut funktioniert auch. Ja.
Wenn es den Finanzierern zu riskant ist, im Fully Merchant Modell das über reines Fremdkapital abzubilden, weil sie sagen, die Risiken sind einfach zu hoch, dann ist es ja nicht so, dass der Finanzierungsmarkt dann nicht andere Spielarten verkennt, also aus dem Mezzanine-Bereich oder eben auch Eigenkapital. Gibt es dafür Anbieter? Frage an dich, Veit. Und gibt es daran Interesse? Frage an dich, Thomas.
Ja, also Anbieter gibt es da natürlich auf jeden Fall. Das sind dann nicht die klassischen Banken, die in diesen Mezzanin-Bereich reingehen, ja, oder diese EK-ähnlichen Produkte anbieten. Da ist man dann sehr schnell bei Debt-Fonds, ja, oder Infrastructure-Fonds, die sich für sowas interessieren und die zumindest da einspringen können, wobei wir momentan da noch nicht so viel Aktivität sehen. Da ist viel Interesse und auch wenn wir da Veranstaltungen dazu machen, rege Teilnehmerzahl, aber so viel Geld fließt da noch nicht. Aber Thomas, wie siehst du das? Ihr führt ja auch Gespräche in alle Richtungen mit Geldgebern.
Ja. Ja, ich denke, dass das für diese Art von Asset tatsächlich sehr viel Sinn macht, da einer Finanzierungsstruktur bestehend aus Senior-Projektfinanzierung, einer Mezzanin-Tranche und dann eben auch echtem Eigenkapital vom Betreiber zu stricken, die dann letztendlich dem Projektfinanzierer ausreichende Sicherheit gibt auf den Anteil des CapEx, der von ihnen finanziert wird. Dann gibt es den Mezzanin-Finanzierer, der auch natürlich eine höhere Verzinsung bekommt, aber etwas mehr Risiko trägt und dann ist sozusagen da auch eine signifikante Eigenkapitalbeteiligung, die natürlich auch immer gern gesehen wird, weil es die Interessen einfach gleich richtet, ja.
Also ein bisschen mehr Sicherheit werden die Finanzierer offensichtlich aber ja doch sehen wollen. Was könnte da von Seiten des Regulierers kommen? Was wäre sinnvoll? Was ist vielleicht aber auch noch zu erwarten?
Also als angesprochen, natürlich das Thema Kapazitätsmarkt. Das wäre so eine Möglichkeit für zusätzliche Erlöse, die aktuell in Diskussion ist. Sicher ist es, wie gesagt, nicht. Die zweite Thematik, die wir so ein bisschen sehen, ist die Frage, inwieweit Batteriespeicher für andere sogenannte Systemdienstleistungen auch eingesetzt werden können. Da reden wir jetzt nochmal technisch über Schwarzstartfähigkeit, über Blindleistungsbereitstellung. Also das sind im Prinzip Aufgaben, die Netzbetreiber erfüllen müssen, um das Netz stabil zu halten. Und Batteriespeicher sind eben auch durchaus geeignet, dafür herangezogen zu werden. Das ist im Prinzip etwas, was jetzt schon läuft. Also es ist so, dass zum Beispiel die Blindleistungen, Ausschreibungen stattfinden werden dieses Jahr. Da sind also neue Regelungen bereits geschaffen worden. Das ist für Batteriespeicher durchaus auch interessant. Ob das dann letztlich signifikante weitere Erlösmöglichkeiten schafft, das ist dann eine wirtschaftliche Frage ein bisschen. Da geht's, was rechtlich wiederum ganz interessant ist, auch so ein bisschen um die Frage, inwieweit es bei diesem Ansatz bleibt, dass Batteriespeicher fully merchant eben im Energiemarkt eingesetzt werden oder möglicherweise auch als Netzbetriebsmittel genutzt werden. Grundsätzlich ist es ja so, dass man, das geht auch europäische Vorgaben zurück, im Energiemarkt relativ strikt trennt zwischen der Netzebene, die ja umfassend reguliert ist, und der Marktebene, auf der dann eben am Markt mit Kraftwerken, Batteriespeichern etc. gearbeitet wird. Batteriespeicher hängen so ein bisschen dazwischen. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, auch Batteriespeicher für beides einzusetzen. Also zum einen der Netzbetreiber Zugriff bekommt, im Rahmen einer Aufgaben Batteriespeicher zu nutzen, darüber hinaus der Betreiber aber auch am Energiemarkt den Batteriespeicher nutzen kann. Also das ist alles durchaus denkbar. Da werden sukzessive jetzt eben Rahmenbedingungen geschaffen. Das ist ein großes Thema auch bei der Bundesnetzagentur. Aus Sicht des Marktes geht das natürlich alles nicht schnell genug, muss man auch sagen. Da werden immer weitere Forderungen natürlich auch gestellt. Aber ich glaube, im Prinzip sind wir da auf einem ganz guten Weg.
Welches Land würdest du sagen, könnte da eine Art Role Model sein und warum?
Also ich hatte UK ja bereits genannt mit dem Kapazitätsmarkt. Ich glaube, dass die ganz grundsätzlich ein bisschen weiter sind. Da merkt man auch, dass der Markt selber auch ein bisschen an Fahrt, also nicht so viel Fahrt hat wie in Deutschland. Also wir sind ja wirklich in Deutschland, muss man sagen, recht vorne dabei ist in den Thema Batteriespeicher. Da hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. UK ist schon wieder ein bisschen in die andere Richtung. Ich glaube, also USA ist auch ganz interessant durchaus. Also gibt es auch wesentlich größere Projekte, die bereits realisiert worden sind. Was den Regulierungsrahmen betrifft, glaube ich, muss man ganz klar sagen, dass vieles auch auf europäischer Ebene inzwischen vorgegeben wird. Und insofern ja auch ganz grundsätzlich die Frage ist, wie viele unterschiedliche Regelungen wir in den einzelnen Staaten sehen werden, in welchem Umfang da auch eine Harmonisierung stattfindet. Also das Ziel auf europäischer Ebene, auch von Seiten der Regulierungsbehörden dort, ist es ja eigentlich, eine Vereinheitlichung herbeizuführen und nicht eine Situation zu haben, wie bisher ja auch im Teil, dass jeder sozusagen sein eigenes Süppchen kocht.
Okay, dann schauen wir uns doch nochmal einen zweiten Aspekt staatlichen Handelns an. Das eine ist der Regulierungsteil. Und das andere, was doch auch typischerweise passiert, Veit, wenn wir als Gesellschaft ein relevantes Ziel identifiziert haben und die privatwirtschaftlichen Finanzierer das aber noch zu riskant finden, dann geben wir Fördermittel. Das habt ihr noch überhaupt nicht erwähnt bislang in der Diskussion. Warum?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Da gibt es noch wenig, über was man sozusagen berichten kann. Also wir sehen bei dieser Asset-Klasse kaum Aktivitäten. Ja, und das liegt vielleicht daran, dass auch die Förderbanken sich mit dem neuen, in Anführungszeichen, neuen Asset-Klasse auch noch nicht so drauf eingestellt haben und da auch nicht so genau wissen, wie sie was wo tun sollen. Ja, ich glaube, da ist natürlich grundsätzlich Interesse dran. Ja, Green Deal von der EU und so weiter und so fort. Ja, also man will da, glaube ich, schon. Es hapert da auch noch so ein bisschen am Doing. Thomas, wie ist das bei euch? Ihr habt da ja bestimmt auch schon mal Anfragen gestellt bei den klassischen Förderbanken, EIB, KfW. Habt ihr da Erfahrungen gesammelt? Weil wir haben da jetzt noch nicht viel gesehen.
Ich habe das hier bei Terra One auch noch nicht gemacht. Hat das mal bei einer meiner früheren Firmen, ein EIB, eine Startup-Finanzierung beantragt. Das war relativ aufwendig und langwierig, so dass wir jetzt bisher davon abgesehen haben. Explizite Förderung für Speicherprojekte gibt es nach meinem Wissen derzeit nicht im nennenswerten Umfang, die jetzt letztendlich die Anfangsinvestitionen irgendwo fördern würden. Was ja an sich auch schon gut ist, weil wir dann für uns spricht, weil wir helfen, deutschlandweit den Strompreis letztendlich für Verbraucher und Unternehmen zu senken und zu glätten und das letztendlich komplett ohne Subventionen machen. Wenn man das vergleicht mit den Anfangsinvestitionen, die wir als Land in Solar und Wind jetzt zum Beispiel auch derzeit in Wasserstoff tätigen, ist es ja schon ein absolutes Ausnahmephänomen, dass so ein neuer Wirtschaftszweig oder Assetklasse komplett ohne staatliche Förderung wächst. Ja, und das spricht für uns und es funktioniert auch so, wenn man uns nicht noch weitere Steine in den Weg legt.
Ja, stimmt. Ihr habt ja auch da einiges vor der Brust und auch eine ganze Menge vor. Wenn ich mir mal die Zahlen angucke, was gebraucht wird und was auch prognostiziert wird, was in relativ kurzer Frist aufgebaut wird, da kann einem ja Angst und Bange werden. Darum meine Frage an dich, Thomas, kriegt ihr das hin?
Das Bottleneck in dem Ganzen ist derzeit natürlich neben der Finanzierung, die jedes Mal irgendwo, denke ich, eine Herausforderung ist, aber in irgendeiner Form stemmbar, sind die Netzanschlüsse. Ja, man muss letztendlich ins Stromnetz reinkommen. Das Stromnetz ist an der Belastungsgrenze aufgrund verschiedener Sonderfaktoren, also sprich Ausbau der Erneuerbaren ganz massiv, Ausbau der Rechenzentren, Elektrifizierung von Mobilität und Wärme. Das sind alles so Sachen, die letztendlich ein über Jahrzehnte relativ stabiles System plötzlich aus verschiedenen Winkeln sozusagen vor neue Herausforderungen stellen. Ja, auch Rückgang der konventionellen Energieerzeugung, die sozusagen zentral an den Schnittstellen des Netzes saß, dass die wegfällt und durch dezentrale Erzeugung ersetzt wird. Das sind Sachen, wo sich die Netzbetreiber vor enormen Herausforderungen und Investitionsanforderungen sehen. Und das sind eben auch Infrastrukturprojekte, die nicht von heute auf morgen gehen. Also wenn man so ein Trafo fürs Übertragungsnetz beschaffen will, dann dauert das gern mal 5 Jahre. Und das ist alles im Begriff. Also ich habe gerade gestern mit einem der großen Übertragungsnetzbetreiber gesprochen, die verdoppeln ihre Mitarbeiterzahl, um diesen Netzausbau voranzutreiben. Und das ist alles auf dem Weg, aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Und das ist letztendlich auch der limitierende Faktor für den Speicherausbau. Ja, das, was so an Zahlen in der Presse rumfliegt, teilweise von den hunderten Gigawattstunden an Speicher, die dort beantragt werden als Anschlüsse, davon wird nach meiner Einschätzung vielleicht 10-15% in den nächsten 5-7 Jahren kommen. Einfach weil da ganz viele mehrfache Anträge an den gleichen Anschlussstellen sind, ganz viel abgelehnt wird, weil es einfach nicht die Kapazität gibt. Und eigentlich ist das letztendlich der limitierende Faktor, der wiederum dann gut ist für diejenigen, die sich schon diese Anschlusskapazitäten gesichert haben, weil es natürlich ein wenig vor Konkurrenz oder zu viel Konkurrenz schützt. Ja, weil es einfach wie Immobilien an der, weiß nicht, Maximilianstraße sind die Netzanschlüsse einfach ein knappes, werthaltiges Gut.
Okay, verstehe ich, aber auch 10-15% sind immer noch ganz schön viel und müssen irgendwie finanziert werden. Darum nochmal meine Frage an dich, Veit, werden die Finanzierer dazu Bremse werden oder werden die sich schlicht an das Geschäftsmodell gewöhnen oder müssen sich Geschäftsmodelle oder vielleicht auch Finanzierungsformen noch ändern, um das alles finanzierbar zu machen?
Also wir sehen bei den Finanzierern sehr großes Interesse an dem Thema und deshalb also sind wir da eigentlich ganz positiv gestimmt, dass je mehr da passiert und je mehr Positivbeispiele es da gibt, dass man da was finanzieren kann, auch Fully Merchant, ich glaube, dann werden auch andere dem nachfolgen und am Ende des Tages, je mehr sozusagen Geschäft da auf der Straße liegt, weil so viel geplant ist und passieren soll, ja, desto weniger wird sich dann auch die ein oder andere Bank leisten wollen, dass Thema zu ignorieren. Und also ich bin da ganz positiv gestimmt, dass es eher eine Frage der Zeit ist, bis das sozusagen ins Rollen kommt. Und das haben wir ja auch bei den erneuerbaren Energien gesehen. Das fing langsam an mit ausgewählten Instituten, die auf so Sachen spezialisiert waren. Und dann ist es irgendwann der breiten Masse angekommen. Und hier ist es jetzt auch sehr ähnlich. Ja, die Banken, die finanzieren, das sind keine Überraschungen. Das sind eher übliche Verdächtige, die da eben sich wieder vorwagen, weil sie es einfach können und wollen. Und dann werden auch andere nachfolgen.
Okay, das klingt ja erstmal ganz gut. Wenn das so nicht eintreten sollte, wenn alles langsamer geht, als wir uns das hier alle vorstellen, Valerian, gibt es dann Hoffnung, dass Rückenwind von der Regulierung kommt oder sind die Prioritäten da anders?
Also ich glaube, dass niemand die grundsätzliche Frage stellt, brauchen wir mehr Batteriespeicher oder nicht? Und das ist völlig klar, das ist auch auf der Ebene der Regulierungsbehörde. Klar, es ist mein Eindruck, da geht es jetzt eher um die Frage, was macht man, was sind Methoden, wer stellt sich was vor, wie sind Prioritäten? Und das ist an der Stelle natürlich auch eine politische Diskussion. Also mein Eindruck ist schon, dass die Netzbetreiber ihre Sicht der Dinge recht klar kommunizieren gegenüber den Regulierungsbehörden, also vorwiegend der Bundesnetzagentur in Deutschland und das möglicherweise auch natürlich nicht immer die Sicht ist, die jetzt vielleicht ein Batteriespeicherentwickler, Betreiber vertritt an der Stelle. Insofern ist die Frage, wer hat wie viele Einflussnahmemöglichkeiten. sehen wir da vielleicht auch einen Shift. Traditionell würde ich sagen, wie gesagt, Netzbetreiber haben einen ganz guten Draht zur Bundesnetzagentur. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir eben Batteriespeicher brauchen, wenn wir eben auch die Ausbauziele bei Erneuerbaren eigentlich erreichen wollen. Und eine spannende Frage, glaube ich, in dem Kontext ist auch, in welchem Umfang ein Netzausbau reduziert werden kann durch einen sinnvollen Einsatz von Batteriespeichern. Und insofern ja eigentlich allen zugutekommen würde, wenn da eben Kosten gesenkt werden können. Also das ist natürlich ein Riesenthema, Netzausbau. Und auch an der Stelle ist es meiner Meinung schon ein bisschen, dass die Netzbetreiber vielleicht auch gar nicht so sehr von ihrer Position abrücken wollen, dass sie ihre Netze natürlich maximal möglich ertüchtigen wollen. Insofern ist es eine Frage der Incentivierung auch. Aber ich glaube, ich bin da ganz zuversichtlich, dass Batteriespeicher in der Priorität eher steigen als fallen werden und das auch durchaus im Interesse, also des Gesamtsystems sowieso ist, aber auch der entscheidenden Akteure.
Ja, das freut mich. Das sind eigentlich jetzt dann drei doch recht optimistische Schlussworte. Finde ich schön, weil ich glaube, das ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch eine wirklich wichtige Aufgabe, die ihr da mit vielen anderen irgendwie gemeinsam bewältigen müsst. Dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg und danke euch sehr für das Gespräch. Das hatte wirklich viele Facetten, ist relativ komplex. Ich hoffe, wir haben es geschafft, das einigermaßen verständlich zu ziselieren und rüberzubringen. Falls es Nachfragen gibt, ihr wisst, wen ihr ansprechen müsst, wer welche Expertise hat von meinen Gästen. Euch dreien sage ich vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com